Richmond bat Julian, Lucas zu holen und führte seinen Besucher zu seiner Kammer. Blanche und Jasper folgten ihm und kurz darauf kam Julian mit seinem Ritter. Lucas schloss Geoffrey in die Arme. »Willkommen in der schönen Bretagne, Geoffrey!« »Es besteht kein Anlass zu solcher Brüderlichkeit«, rügte Julian. Sein Ritter hob unbeeindruckt die Schultern. »Ein guter Mann bleibt ein guter Mann, Julian, und ein alter Freund. Darüber hinaus ist er mit meiner Cousine verheiratet, und wenn du erlaubst, entscheide ich selbst, wie ich einen Verwandten begrüße.« Richmond lud seinen Gast mit einer Geste ein, auf einem der beiden Holzschemel am Tisch Platz zu nehmen. »Ihr müsst verzeihen, Sir, unsere Verhältnisse sind ein wenig beschränkt.« Geoffrey schaute sich in dem schlichten Gemach um. Ein Bett mit Vorhängen aus ungefärbter Wolle, ein Tisch unter dem unverglasten Fenster, eine grob gezimmerte Holzkiste mit einem losen Brett als Deckel, die Richmonds gesamte Garderobe enthielt. Das einzig Kostbare waren die drei Bücher, die auf dem Tisch aufgestapelt lagen. Richmond lebte nach dem Grundsatz, nie mehr Besitztümer anzuhäufen, als er in einer halben Stunde packen und ohne fremde Hilfe tragen konnte. »Lady Megan Beaufort hat mich ermutigt, zu euch zu kommen, my Lord«, erklärte Geoffrey. »Ich bin nicht überrascht«, erwiderte Richmond. »Und nun berichtet uns, was in England vorgeht.« »Es wird unruhig, vor allem im Süden. Die Menschen fangen an zu fragen, wo die beiden Prinzen sind. Niemand glaubt diese lächerliche Geschichte von dem früheren Verlöbnis König Edwards mit Eleanor Butler, und die Menschen fürchten um die Prinzen.« »Sie sind tot, Geoffrey«, sagte Blanche. Ihr Cousin senkte den Kopf und bekreuzigte sich. Blanche setzte sich neben ihn, ergriff seine Linke und fasste zusammen, was Alice gehört und gesehen hatte. »Wir glauben, dass Malachy vor Entsetzen über seine eigene Tat den Verstand verloren hat«, schloss sie. »Auf jeden Fall wird er nicht in den Genuss seiner Belohnung kommen«, antwortete Geoffrey heiser. »Er hat sich von den Zinnen deiner Burg gestürzt, Julian.« »Das ist kein großer Verlust«, gab dieser zurück. Geoffrey schüttelte langsam den Kopf. »Es ist also wahr. Richard hat die Söhne seines Bruders ermorden lassen.« Niemand sagte etwas. Es war eine Tat, die jeden von ihnen sprachlos machte. Blanche tauschte einen Blick mit ihrem Bruder und sah, dass ihm die gleichen Fragen durch den Kopf gingen wie ihr. Hatte der Fluch, den ihr Vater mit seinen letzten Atemzügen ausgesprochen hatte, solche Macht, dass er dieses schreckliche Verhängnis über das Haus York gebracht hatte? Und wenn ja, hätte ihr Vater das wirklich gewollt? »Wie?«, fragte Geoffrey. »Wie haben Sie das fertiggebracht, ohne dass es in London die Spatzen von den Dächern pfeifen?« »Nachts, in aller Stille und mit der Duldung des Constable«, erklärte Lucas und berichtete, was er im Tower gesehen hatte. »Ich gestehe, ich hatte Mühe, es zu glauben«, räumte Geoffrey ein. »Vielleicht könntet ihr es verstehen, wenn ihr König Richard gesehen hättet. Mit kleinem Gefolge zieht er durchs Land, verteilt großzügige Geschenke, senkt Steuern und macht an jedem Heiligenschrein Halt. Um den Zweiflern zu beweisen, dass er ein christlicher König von Gottes Gnaden und kein Tyrann ist«, mutmaßte Richmond verächtlich. Geoffrey nickte. »Aber alle überzeugt er nicht, my Lord. Und Lady Megan glaubt, dass es auch im engsten Kreis um den König Männer gibt, die Fragen nach dem Verbleib der Prinzen stellen.« »Ihr Gemahl, nehme ich an«, sagte Richmond. »Lord Stanley mag ein unverbesserlicher Yorkist sein, aber er ist ein anständiger Mann.« Geoffrey schüttelte den Kopf. »Er steht unerschütterlich hinter König Richard. Er kann einfach nicht glauben, dass sein König etwas mit dem Verschwinden der Jungen zu tun hat.« Er brach ab. Richmond hob plötzlich das Kinn. »Sondern verdächtigt mich?« Geoffrey antwortete nicht. »Natürlich«, murmelte Jasper bitter. »Richard muss irgendeine Erklärung auftischen, wenn er gefragt wird, was aus den Prinzen geworden ist. Und er wird Andeutungen über eine lancastrianische Verschwörung machen.« »Ich fürchte, genau so ist es«, gestand Geoffrey. »Aber manch einer fragt sich, wie Lord Richmond aus dem Exil heraus das Kunststück vollbracht haben sollte, die Prinzen verschwinden zu lassen, wo es doch in ganz England keinen einzigen Lancastrianer mit Macht und Einfluss mehr gibt, der als ein Verbündeter hätte fungieren können.« »Außer meiner Mutter«, schränkte Richmond ein. »Und vermutlich würde Richard nicht einmal davor zurückschrecken, sie zu bezichtigen.« »Er ist kein Narr«, widersprach Julian. Das würde ihm nicht einmal sein bester Freund, der Duke of Buckingham, glauben. »Ich bin nicht sicher, ob Buckingham noch König Richards bester Freund ist«, sagte Geoffrey. »Auch ihn quält der Verdacht, dass Richard etwas mit dem Verschwinden seiner Neffen zu tun haben könnte.« »Und wieso?«, fragte Jasper. »Er war ein paar Tage nach der Krönung in Westminster, um die Königin Witwe zu besuchen. Sie hat ihn nicht empfangen, aber ihre Tochter Elizabeth hat mit ihm gesprochen.« Geoffrey sah zu Julian. »Was immer du zu der jungen Lady Elizabeth gesagt hast, hat sie sehr nachdenklich gestimmt. Sie hat schockierende Dinge über ihren königlichen Onkel gesagt und sie war verzweifelt über das Verschwinden ihrer Brüder. Sie macht sich schwere Vorwürfe, weil sie nicht auf dich gehört hat. Wie kommt es, dass du von Buckinghams Begegnung mit Prinzessin Elizabeth weißt, Geoffrey?« fragte Blanche. »Weil ich die letzten 2 Jahre sein Stallmeister war. Es hat in seinem Haushalt die Runde gemacht. Und vor 2 Wochen, als wir nach Brecon kamen, Buckingham ist in Wales?« unterbrach Jasper verblüfft. Geoffrey nickte. »Ein gutes Stück davon gehört ihm ja, nicht wahr? Und Richard hat ihn zum obersten Richter von Wales berufen. Jedenfalls kam Buckingham in die Stallungen, und wie viele Pferdenarren hat er die Angewohnheit, mit seinen Gäulen zu reden.« Julian fragte, »Und? Was hat Buckingham seinem Pferd anvertraut, als du, ganz zufällig, unbemerkt in der Nähe standest?« »Dass er sich fürchtet, einen furchtbaren Irrtum begangen zu haben. Und vor der Verdammnis. Am meisten aber davor, als der Mann in die Annalen einzugehen, der ein Monstrum auf den Thron gesetzt hat.« Es war einen Moment still. Schließlich sagte Blanche, »Nun, ich schätze, dem Mann kann geholfen werden.«